Radio 1. Nur für Erwachsene.
Mein nächster Gast bekleidet seit knapp einem Jahr das Amt des Berliner Senators für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Aber auch schon vor der Politik war sein Leben voller Kultur. Er hat in einer Cross-Metal-Band gesungen, ein Plattenlabel gegründet, er hat Bands gemanagt. Und über seinen Weg aus der Musikbranche in die Politik sowie natürlich aktuelle Problemstellungen seines Jobs sprechen wir jetzt mit Joe Cialo. Herzlich willkommen bei Radio 1. Herzlich willkommen. Wie geht's dir heute?
Gut. Gut.
Ist es spät für dich? Hast du eigentlich schon frei oder ist das so ein normaler Tag, wo um 19.34 Uhr noch gearbeitet wird?
Das ist total normal. Also eigentlich geht's noch viel, viel später und das, woran ich mich noch gewöhnen musste, war, dass das Wochenende auch noch mit dazukommt. Eigentlich bin ich immer durchgehend in Action so.
Ja, okay, aber Wochenendarbeit kennen wir in der Musikbranche doch eigentlich auch. Oder hast du das hingekriegt?
Natürlich, aber es ist halt ohne Day Off so,
ja.
Meistens. Und das ist schon, wenn man eine Tochter hat, eine Challenge.
Das kann ich mir total vorstellen. Und überhaupt glaube ich, dass deine Tagesabläufe generell als Kultursenator ganz anders sind als die als Musikmanager. Erzähl uns doch vielleicht mal vor der Politik. Wie war dein Leben, bevor du Kultursenator wurdest? Womit hast du dich beschäftigt in der Musikbranche? Was würdest du uns da so mitgeben wollen?
Mein Leben vor der Politik war frei, weil selbstbestimmt. Ich konnte Termine machen, ich konnte Termine umschmeißen. Ich habe mich halt auf die Zusammenarbeit mit meinen Künstlerinnen und Künstlern fokussiert. Und darum drehte sich am Ende des Tages alles. Also welcher Song wird wo, mit wem produziert, wann ist Albumabgabe, beziehungsweise wann sind die Songs fertig, in welche Richtung geht die Visualität, wie sieht's mit dem Touring aus, wie sieht's, also all diese Themen rund um Vermarktung, Produktion, aber auch Betreuung der Künstler, das war mein Leben. Es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Und du hast auch durchaus mit kommerziell enorm erfolgreichen Künstlern und Künstlerinnen gearbeitet, ne? Würdest du ein paar nennen wollen?
Ja klar, ich meine, ich liebe sie heute noch. Also ich habe mit Santiano gearbeitet. Das sind die Künstler, die wahrscheinlich mir das erste Mal ermöglicht haben, überhaupt eine Hallentournee durch Deutschland zu machen. Mhm. Ich habe ganz eng und auch, das war auch eine richtig cooler Ritt mit Alvaro Soler. Da sind wir bis nach Kuba gegangen, wo wir mit ihm damals auch Videos gedreht haben, wo ich ihn entdeckt habe als ein Künstler, der wahnsinnig begabt war, aber den niemand kannte. Und das mal zu beobachten, dass man einen Künstler kennt, von dem man überzeugt ist, mit einem gesamten coolen Team zusammen daran arbeitet, ihn wirklich erfolgreich zu machen und er in so vielen Ländern dann erfolgreich wird, man irgendwo nach Spanien oder Italien fährt, in einem Restaurant sitzt und plötzlich hört man den Song. Das war schon ein cooles Gefühl und ich wünsche ihm natürlich auch für die Zukunft alles Gute.
Ich finde es schön, dass du das so erzählst, weil ich kenne das natürlich von vielen Künstlern und Künstlerinnen, die immer sagen, ihr erstes Mal Song im Radio hören oder damals noch im Musikfernsehen sehen, ist immer so ein Moment. Das ist für die Menschen hinter den Kulissen auch ein besonderes Ereignis. Ich finde es schön, dass du das so wertschätzt. Ja. Wir kennen uns, ich habe das eingangs zu Beginn der Sendung schon gesagt, schon viele Jahre aus der Musikbranche. Man läuft sich da ja regelmäßig über den Weg. Und war dir eigentlich schon immer klar, mir war es nicht klar, dass dein Weg von der Musik in die Politik führen wird? Hattest du das in irgendeiner Form vor? War das absehbar oder ist dir das einfach passiert?
Nein, das ist mir nicht einfach passiert, aber es war auch nicht so geplant. Ich habe natürlich durch den Beruf meines Vaters, er war Diplomat, wir waren damals in Bonn, ich bin in einem christlichen Umfeld im Regierungsviertel groß geworden, von Priestern erzogen. Das heißt, Politik, politische Auseinandersetzung, politische Themen waren immer bei mir auf der Agenda. Und insofern habe ich mich mit vielen Dingen aus unterschiedlichen Perspektiven versucht auseinanderzusetzen. Der Grund, warum ich konkret jetzt in die Politik eingestiegen bin, war zunächst einmal 2016 getriggert durch die Migrationskrise, die wir in Deutschland hatten und die Haltung, die Angela Merkel seinerzeit vertreten hat. Ich fand das zu Beginn wirklich beeindruckend, inwiefern sie sich dazu entschloss, Menschen, die in Not waren, zu helfen. Einfach zu sagen, okay, wir öffnen die Grenzen, es sind Menschen, die kommen aus Kriegsgebieten und die brauchen unsere Unterstützung. Das fand ich großartig, auch gegen den Widerstand. Dass es in der Folge natürlich Probleme gab oder dass Krisen in Deutschland immer aufgezeigt haben, woran unser System hapert, haben wir nicht nur bei der Migrationskrise gesehen, sondern auch später bei Corona und bei den darauffolgenden Krisen. Insofern war Ihre Entscheidung am Anfang super, aber man hätte vielleicht nochmal anpassen sollen hinten raus.
Ich habe heute im Zuge der Recherche erst erfahren, dass du mal ein Politik- und Geschichtsstudium angefangen hast. Du hast das dann aber abgebrochen und du warst auch schon mal Mitglied in einer anderen Partei. Bevor du dich aus den gerade genannten Gründen der CDU zugewandt hast, warst du schon mal Mitglied bei den Grünen für eine kurze Zeit.
Ja.
Hattest du ganz früh irgendwie schon mal so die Idee, Politik könnte was sein? Und wie bist du dann davon abgekommen und Richtung Musik gegangen? Also wie war die Phase in deinem Leben in Bezug auf Politik?
Also ich glaube, wenn man sich für Menschen interessiert, für das Leben interessiert, dann bleibt diese Haltung einfach ein Leben lang erhalten. Und das war so meine Berufung, kann man vielleicht auch so sagen. Und zu Beginn war ich tatsächlich bei den Grünen, weil ich das total, mich hat das begeistert. Erstens, weil sie damals in den 90er Jahren von der Art Politik zu machen, sie viel natürlicher daherkamen und auch diese Verabsolutierung der Umweltthematik unter den großen Krisen, die man seinerzeit erlebt hat, Sandoz, Tschernobyl, das waren ja echte Katastrophen, die wirklich die ganze Bevölkerung durchgeschüttelt haben. Das fand ich irgendwie großartig, wie radikal sie sich dem zugewendet haben. Und ich bin natürlich später dann auch ausgestiegen, weil so eine Radikalität, die zum Positiven ausgeschlagen hat, mich angezogen hat, aber gleichzeitig wieder abgestoßen hat. Das war dann bei der Jugoslawien-Krise, als es um Einsatz deutscher Soldaten ging. Vor der Haustür Deutschlands wurden viele Menschen getötet und es wurde darüber diskutiert, ob man was unternimmt oder nicht. Und Joschka Fischer bekam diesen Farbbeutel ab. Und das war dann für mich sozusagen der Moment, mich dann zu distanzieren und einen Schritt zurückzugehen.
Mhm. Wenn wir jetzt auf dein heutiges Leben gucken, kann man ja einfach mal sagen, völlig egal, aus welcher Ecke man kulturell kommt, wo man hängt, du jetzt zum Beispiel eben aus der, ich sag mal, kommerziell erfolgreichen U-Musik, gibt's ja dann immer, wenn man Kultursenator ist, eine andere Seite. Also in deinem Fall vermutlich E-Musik und popkulturellen Underground, die sich dann nicht so gesehen oder repräsentiert fühlen oder zumindest Ängste schüren oder haben. Wie gehst du damit um? Du kommst aus einer bestimmten Ecke, du kannst es ja gar nicht allen recht machen und alle gleich repräsentieren. Begegnest du diesem, ich will nicht sagen Dilemma, aber dieser sicherlich schwierigen Situation?
Naja, ich habe ja, da kann ich eigentlich an der Beantwortung der letzten Frage anschließen. Mich haben immer die Menschen interessiert. Also deswegen bin ich ja sozusagen in die Politik in jungen Jahren gegangen, weil ich was tun wollte für die Menschen. Deswegen bin ich Musikmanager geworden, weil nachdem ich selber Künstler war, ich gemerkt habe, ich möchte Künstlern helfen. Und wenn man sich mein Portfolio anschaut, ich habe von Heavy Metal, das war jetzt Beyond the Black, bis hin zu, keine Ahnung, Santiano, wirklich viele verschiedene Facetten auch abgedeckt. Afrikanische Musik habe ich auch gemacht. Mich interessieren die Menschen und die stelle ich in den Vordergrund. Und weniger betrachte ich mich als ein Diener einer Szene. Also, dass ich jetzt sage, oh, ich habe U-Musik gemacht, deswegen werde ich nur die Belange der U-Musik vertreten, sondern ich möchte schon die Belange der Künstlerinnen und Künstler vertreten und möchte immer darauf hinwirken, dass es so etwas wie eine Ausgewogenheit gibt. Und das führt natürlich auf der einen oder anderen Seite durchaus zu Spannungen. Aber das muss man dann halt in der Kommunikation miteinander erarbeiten, dass es dann abgebaut wird. Aber diese Blöcke stehen, unabhängig, ob ich da bin oder nicht, in einem fortbestehenden Neidzustand zueinander. Und das muss man abbauen.
Okay. Wie viel Musik hat dein Leben noch? Also wenn du sagst, komplett anderer Tagesablauf, kaum freier Tag in einer 7-Tage-Woche, schaffst du es noch? Hast du ein bisschen Musik rüber retten können? Schaffst du es noch auf Konzerte, Musik hören? Geht das alles noch?
Naja, also ich schaffe es noch seltener auf Konzerten als vorher natürlich, weil ich wahnsinnig viel mit den Aufgaben eines Senators konfrontiert bin. Das heißt, ich muss zu Premieren gehen, die ich dann auch genieße. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt heute sage, ach, heute ist eine Staatsoper eine Premiere, da sollte ich eigentlich hingehen und auch einen Grußwort halten. Aber ich gehe jetzt doch lieber zu einem privaten Konzert. Also diese Moves sind jetzt raus.
Mhm.
Aber ich höre, jeden Morgen mache ich Sport und dann höre ich auch African Heat, so eine Playlist auf Spotify, die liebe ich. Und das ist total geil. Also Musik ist ein Teil meines Lebens und das wird sich auch nie ändern. Und insofern muss ich das nicht gewinnen oder verlieren, es ist einfach da.
Gut, wir haben dich natürlich im Vorfeld auch zu einem Song befragt, den du dir gewünscht hast. Ich sehe gerade, dass der im Moment da nicht anliegt, da kümmern wir uns ganz schnell nochmal drum.
Ui.
Und hören derweil die Doobie Brothers mit What a Fool Believes. Und deinen gewünschten Song gibt's am Ende, weil ich fand total spannend, was du dir gewünscht hast. Und da wirst du mir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu erzählen müssen. Das machen wir gleich und dann geht's natürlich weiter mit Joe Cialo.
Oh,
Die Doobie Brothers. Ja, die mussten jetzt mal leider herhalten. Ich hab's selber so ein bisschen verdaddelt. Joe Cialo ist mein Gast. Ich freue mich total. Berliner Kultursenator. Wir kennen uns aus seinen Zeiten als Musikmanager natürlich. Er hat sich Musik gewünscht. Ich werde zum Ende unseres Gesprächs auflösen, was er sich gewünscht hat. Und er wird verraten, warum. So, vielleicht mal losgelöst von allen Problemen, mit denen du dich aktuell konfrontiert siehst und die wir natürlich auch noch mal kurz zumindest anreißen müssen in der kurzen Zeit, die ich hier dafür habe. Welche Ziele hast du dir als Kultursenator gesetzt? Gibt es irgendwas, was du dir, wo du gewusst hast, okay, wow, das ist meine neue Aufgabe, meine Berufung, das und das möchte ich auf jeden Fall umsetzen oder erreichen?
Ja, ich habe das versucht, so in drei Headlines zusammenzufassen. Mhm. Zum einen habe ich immer gesagt, Exzellenz, Resilienz und Partizipation. Exzellenz deswegen, weil ich glaube, dass wir uns in Berlin schon darüber bewusst sein müssen, dass diese Stadt eine Strahlkraft in die Welt hinaus hat und dass wir schauen müssen bei dem, was wir tun, dass wir auch diese Ansprüche an uns immer hochhalten. Also wir können es nicht zulassen, dass wir irgendwann mal von einem Nimbus leben von Künstlerinnen und Künstlern, die das in der Vergangenheit geschaffen haben und man eigentlich nur nach Berlin kommt, weil es cool ist und sich dann sozusagen sich dem ergibt. Ich unterstelle da niemandem irgendetwas, aber wenn es jetzt beispielsweise um die Besetzung von bestimmten Positionen geht, wir haben da jetzt geguckt in der Staatsoper unter den Linden, da war für mich klar, dass beispielsweise so ein Christian Thielemann, der ein Gigant des Dirigierens ist, da seinen Platz in Berlin haben muss, als recht als Berliner Junge. Und das zieht sich aber auch in verschiedensten, die Exzellenz hat unterschiedliche Gesichter. Das geht auch in der freien Szene, dass da die Bedingungen so sind, dass man auch dort in der Innovationskraft und in der Exzellenz sich selber immer fordert. Und da passieren auch ganz tolle Dinge. Beispielsweise ist es für mich auch toll, eine Exzellenz über Jahrzehnte zu beobachten, wie Nico and the Navigators, die jetzt auch ihr 25-Jähriges gefeiert hat, zu sehen, einfach was sie wie sie Berlin auch in der Welt repräsentiert hat, als Beispiel. Dann neben der Exzellenz die Resilienz. Wir erleben halt eben auch, dass durch die knappen Mitteln, die das Land Berlin hat, sich das ein Stück weit auch auf die Kultur niederschlägt. Wir haben ja zwar letztes Jahr einen Rekordhaushalt verabschiedet von über 1 Milliarde. Das ist mehr als London, Paris und, keine Ahnung, Rom zusammen. Das muss man auch sich hier mal vergegenwärtigen, was in die Kultur fließt. Aber wir wissen auch, dass die nächsten Jahre härter werden. Mhm. Und weil wir das wissen, ist es wichtig, und deswegen habe ich auch für diesen, nicht nur alleine, sondern mit den Parlamentariern und meinem Team dafür gekämpft, dass wir so viele Mittel haben, ist es so wichtig, dass diese Mittel so eingesetzt werden, dass man sozusagen ein Polster für die kommenden Jahre hat, dass man das aber auch bewusst macht, dass man guckt, wie können wir schlankere Strukturen implementieren, wie können wir besser zusammenarbeiten. Und das Letzte ist Partizipation. Ich finde es total wichtig, niederschwellige Zugänge möglich zu machen. Wir haben zum Beispiel jetzt eine Einigung mit der GEMA, dass die ganzen Musikschulen in Berlin die Noten frei kopieren können und dafür nichts entgelten müssen. Das ist niederschwellig, aber total entlastend für die Musikschulen. Und es ist mir auch wichtig, dass die Außenbezirke sich eben nicht am Rande gedrängt fühlen, sondern dass sie sich als Teil Berlins verstehen, mit den Jugendkunstschulen, mit Musikschulen, dass wir da immer eine Brücke zwischen Innen und Außen machen. Mhm. Also diese drei, oder wir haben ja auch die museumsfreien Sonntag jetzt auch nochmal verlängert. Das heißt, ne, die Menschen haben die Möglichkeit, an der Kultur in Berlin teilzuhaben. Das ist für mich persönlich eines der ganz wichtigsten Themen, die wir auch zukünftig fortführen müssen. So.
Toi, toi, toi dafür, aber das kann ich total nachvollziehen. Und das große Thema der letzten Tage müssen wir natürlich auch mal ansprechen, Antisemitismusvorwürfe im Kulturbetrieb. Auf dem letzten großen Kulturereignis in Berlin, der Berlinale eben, kam es nach der Preisverleihung zum Eklat. Und du warst ja bei der Veranstaltung dabei. Wie hast du die Situation erlebt? Also war dir in dem Moment klar, als du da im Publikum saßt, das wird auf jeden Fall ein Nachspiel haben und Diskussionen mit sich bringen.
Das ist, letztlich ja. Also das war wie so ein Unfall in Zeitlupe. Aber man hat das Gefühl gehabt, das wird ein Stück weit schon ein Nachspiel haben. Warum? Weil da mehrere Schmerzpunkte ungebremst aufeinander zugerast sind und man nur über einen Schmerzpunkt gesprochen hat und den anderen ausgelassen hat. Beispielsweise haben ja die Regisseure nur als Beispiel von No Other Land den Film dargestellt und eine Realität abgebildet, die für viele Palästinenser Palästinenserinnen und Palästinenser schmerzhaft ist. Und das mit einem israelischen Regisseur, der das auch von seiner Seite seine Erlebnisse geteilt hat. Und dann kamen ja auch bestimmte Forderungen, Ceasefire now. Und das ist auch etwas, was man aus der Perspektive total verstehen kann. Was aber tatsächlich schon ein großes Fragezeichen aufgeworfen hat, war die Tatsache der Auslassung und der Kontextualisierung. Also der 7. Oktober wurde leider mit keiner Silbe erwähnt. Die Ursachen, die dazu geführt haben, dass an einem Tag über 1000 Menschen gestorben sind, so viele wie nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr für Israel, dass Frauen vergewaltigt worden sind, Kinder geschlachtet worden sind, das hat nicht stattgefunden. Das heißt, wir haben das eine Leid gesehen, wo ebenfalls wahnsinnig viele Menschen sterben, alte Menschen, Frauen getötet werden und Familien auseinandergerissen werden. Das andere, was das auslösende Moment war, wurde nicht benannt. Und das hat natürlich dann später dazu geführt, dass es Reaktionen darauf gab.
Mhm. Denkst du, also ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber können und müssten Veranstalter solcher großen Kulturevents besser vorbereitet sein? Kann man das überhaupt?
Ich glaube, nach der Berlinale ist es schon geboten, sich konkrete Gedanken darüber zu machen, wie solche Veranstaltungen aussehen können. Aber das nicht erst seit nach der Berlinale. Wir hatten das schon, Dokumente haben wir es erlebt, wir haben die Vorfälle im Hamburger Bahnhof mitbekommen. Wir haben die Vorfälle an der FU mitbekommen. Es gibt ja immer wieder Vorfälle, die nicht nur von Störungen geprägt sind, sondern wo man dann auch sagt, ja, das hat schon antisemitische, klare, nicht nur Tendenzen, sondern ist antisemitisch auf der einen Seite. Und da kommen aus meiner Sicht, da kommt vieles zusammen. Und das ist auch so ein komplexes Problem, was so mit der deutschen, mit dem deutschen Verständnis von Kampf gegen Antisemitismus, tradierten Kampf gegen Antisemitismus zu tun hat, indem man nämlich sagt, nie wieder, das war ein einzigartiges Verbrechen, was seinerzeit passiert ist und deswegen gibt es in Deutschland diese Haltung und dann gibt es den postkolonialen internationales Verständnis davon, die dieses Ereignis in einen eher kolonialen Zusammenhang bringen und dadurch weichen dann die Art und Weise, wie Menschen mit diesem Thema umgehen, diametral gehen sie auseinander. Und für mich ist natürlich als Kultursenator in dieser Stadt Berlin, in dieser Täterstadt, diese Stadt, die im Grunde genommen erst den ganzen Holocaust, wo es geplant wurde, Stichwort Wannsee-Konferenz, und dann aber auch hier auch die Schergen saßen, Stichwort Topographie des Terrors, wo die SS mit Himmler und Heydrich ihr Zuhause hatten, ist es eine ganz besondere Verantwortung, damit umzugehen, wenn man sagt, nie wieder. Und das gemahnt uns da auch, eine klare Haltung zu zeigen.
Mhm. Ich glaube, wir könnten allein über das Thema und sich daraus ergebende Fragen noch eine weitere Stunde plaudern. Ich habe allein die Zeit leider nicht.
Aber ich muss einen Halbsatz hinterher. Mhm. Wir haben letzte Woche am Donnerstag mit allen Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen habe ich eine Zoom-Call gehabt, weil wir genau spüren, dass dieser Konflikt auch bei den Häusern angekommen ist. Und wir haben mit denen vereinbart, dass sie uns erstmal beschreiben, was passiert bei ihnen. Und wir wollen diesen Weg gemeinsam gehen, im Dialog, aber auch immer fassen, wo die Probleme sind. Es herrscht so viel Schmerz, so viel Wut und so wenige Räume für Diskurs und Kommunikation. Und ich glaube, wir müssen das durch Dialog wieder die Räume in der Kultur wieder weiten, damit die Kultur ihre Funktion eines Dialogfeldes wieder richtig übernehmen kann, statt zu canceln, zu striken und Leute in die Ecke zu stellen, dass sie Angst haben. Niemand darf Angst haben in der Kultur, schon gar nicht in Berlin, Stadt der Freiheit so.
Danke für Ihren Applaus. Ich kann dich nicht aus diesem Gespräch entlassen, ohne zumindest ein kurzes Statement abzufragen. Wie geht's weiter an der Volksbühne? Ich weiß, es ist ein totaler Themenschwenk jetzt geschuldet.
Nein, es ist kein Themenschwenk, Wenn man, glaube ich, als Kultursenator in einer Interviewsituation ist und muss man auch das sagen, was die Menschen draußen interessiert. Das war der Tod von René Polisch hat uns wirklich wie ein Blitzschlag ereilt. Und ich habe das letzte Woche gehört am Montagabend und war am Dienstag dann auch vor Ort und ich hatte Gelegenheit mit meiner Staatssekretärin und meinen Kolleginnen und Kollegen der Belegschaft erstmal unser Bedauern zum Ausdruck zu bringen. Und es verbietet sich jetzt in der jetzigen Situation irgendwelche perspektivischen Überlegungen zu machen, weil unsere Gedanken immer noch bei den Trauernden sind und da werden wir auch dabei bleiben. Aber wenn die Situation sich dahingehend aufgelöst hat, dass man wieder sprechfähig ist, dass wir vor allen Dingen auch mit den Kolleginnen und Kollegen im Haus die ersten Gespräche dazu geführt haben, dann glaube ich, ist es an der Zeit, an die Öffentlichkeit mit den Plänen zu gehen. Aber jetzt verbietet sich der Gedanke.
Mhm. Danke dir für die Flexibilität in den Gesprächsthemen. Ich hätte ehrlich gesagt aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen, auch weil ich gar nicht geplant hatte, mit dem Thema jetzt das Gespräch aufzuhören, deinen Wunschsong an anderer Stelle im Gespräch gespielt. Wir müssen es vielleicht trotz alledem kurz von dir anmoderiert haben. Es war nicht klar, worüber wir reden. Wir haben einfach gesagt, lieber Joe, hast du Zeit vorbeizukommen? Und wir plaudern natürlich über deinen Werdegang und natürlich auch ein bisschen über aktuell brennende Themen in der Stadt. Und wir wollen einen Song haben, den du privat mitbringen kannst. Der ist völlig losgelöst von dem Themenkontext, über den wir gesprochen haben, möchte ich jetzt einfach mal mutmaßen und unterstellen. Und trotzdem hätte ich natürlich gerne gewusst, warum hast du dich ganz schnell für den entschieden? Was bedeutet dir dieser Song, der gleich zumindest kurz noch angespielt werden wird?
Ja, ich wollte keinen Song nehmen von Künstlern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, weil das macht immer so ein Ranking und das ist dann nicht cool.
Kann ich gut
weil
verstehen.
Weil ich habe mit jedem Künstler goldene Momente im Studio verlebt und dieser Song hat mich, als ich den das erste Mal gehört habe, hat er mich auf eine Art und Weise berührt, die so eine, also bittersweet, also es schmerzhafte, freudige Liebe. Aber es ist jetzt so kitschig angesagt, als wäre das ein Schlagersong. Ey, hört's einfach selber.
Das finde ich schön. Den Song werden Sie eh kennen. Jetzt wissen wir auch, was Joe Cialo damit verbindet. Es klingt also aus mit Him und Join Me. Und ich sage lieben, lieben Dank für deinen Besuch, deine Zeit, die Einblicke in deine Arbeit. Lieben Dank, dass du hier warst. Joe Cialo.
Dankeschön.